Guten Abend. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich als Genetikerin den ersten Vortrag bei der Gesellschaft der Ärzte halten darf. Also werde ich Ihnen einen kurzen Überblick geben und möchte aber als Referenz gleich mit einem Arzt anfangen, nämlich mit Paul Broca, der Ihnen wahrscheinlich eher aus neurologischer Sicht ein Begriff ist, der aber auch der erste war, der wissenschaftlich beschrieben hat, eine Familie, die unter erblichen Brust- und Eierstockkrebs gelitten hat. Das war 1866, hat er diese Familie, das ist der Originalstammbaum von Paul Broca, den er damals gezeichnet hat, beschrieben, die viele Fälle von Brust- und vor allem Brustkrebs in der Familie hatte. Es hat gedauert noch bis Mitte der 90er, bis wir eine genetische Grundlage hatten dafür. Bis zwei Gene entdeckt worden sind, die, wenn sie verändert sind, dazu führen, dass das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs stark erhöht ist. Das waren eben BRCA1, Breast Cancer 1 und BRCA2 1994 und 1995. Von Frauen, die eine Mutation in diesen Genen haben, haben immer ein stark erhöhtes Risiko und Mutationen in diesen beiden Genen erklären etwa die Hälfte aller Familien mit familiärem Brust- und Eierstockkrebs, also geben dem eine Ursache. BRCA1, ganz kurz, liegt auf Chromosom 17 und man geht in unserer Population davon aus, dass in etwa eine von 500 Personen eine Mutation trägt, also eine Veränderung in diesem Gen trägt, die zu einem erhöhten Brust- und Eierstockkrebsrisiko führt. Hier einige Funktionen, die BRCA1 hat, also das Protein BRCA1. Es soll nur veranschaulichen, dass es ein sehr wichtiges Gen ist, beziehungsweise Protein, das sehr viele wichtige Aufgaben in unseren Zellen hat. Die allerwichtigste, die DNA-Reparatur. Wenn DNA bricht, wenn ein Doppelstrang bricht, muss das wieder repariert werden. Genauso aber auch im Zellzyklus, bei der Transkriptionsregulation und so weiter und so fort. Und wir sind noch lang nicht am Ende. Das ist jetzt ein Paper vom Juni, wo herausgefunden wurde, dass BRCA1 auch das Follistatin zum Beispiel reguliert. Also das heißt, wir sind noch lang nicht auf alle Funktionen dieses wichtigen Proteins draufgekommen. BRCA2 liegt Chromosom 13. Wir gehen in unserer Population von einer von 700 Personen aus, die eine Mutation darin trägt und so ein hohes Risiko hat. Ich betone deswegen in unserer Population, weil es sehr wohl andere Populationen gibt, wie die aschkenasi-jüdische Bevölkerung, wie Island, wo wir ein höheres Risiko zum Beispiel haben, so eine Veränderung zu tragen. Das Gleiche mit BRCA2, wir wissen zwar noch weniger als bei BRCA1 über alle Funktionen, aber auch hier gibt es mehrere Funktionen und auch das ist ein Artikel von heuer, wo wieder eine neue Funktion von BRCA2 gefunden wurde. Hier ein kleiner Eindruck, wie es bei uns ausschaut. Wir bekommen nach einer genetischen Beratung, wenn eine Frau kommt oder auch ein Mann, eine Familie kommt mit einer entsprechenden Familiengeschichte, kommt das Blut zu uns ins Labor. Hier ein paar Eindrücke, wie das so ausschaut bei uns, wie bei uns gearbeitet wird. Und was wir dann machen, ist, einen Fehler zu finden in vielen, vielen, vielen Buchstaben. Es ist ein bisschen wie ein Buch Korrekturlesen. Das heißt, das ist ein kleiner Ausschnitt von BRCA1. In Wirklichkeit sind es fast 20.000 Stück Zeichen, die wir uns durchschauen und auf im Endeffekt Rechtschreibfehler untersuchen. Wir können es in 83 Stücken untersuchen, weil es auch zu groß ist, um es überhaupt in einem zu untersuchen. Im Endeffekt schaut das so aus. Das heißt, wir haben für jede Position so einen kleinen bunten Peak und müssen die nach der Reihe durchschauen, ob an jeder Position auch wirklich der Richtige steht. Hier zum Beispiel haben wir an einer Stelle zwei verschiedene Farben. Das heißt, hier haben wir eine Veränderung vorliegen, offenbar in einem der beiden Kopien dieses Gens. Das Gleiche hier. Auch hier haben wir eine Veränderung vorliegen in einer dieser beiden Kopien. Sie sehen, pro Patient schauen wir etwa 40.000 solche Positionen an. Wir sind also wirklich Experten für Augentropfen. Wenn man sich das nämlich anschaut am Computerbildschirm, sind Augentropfen fast das Wichtigste. Also wenn Sie auf einer Packung Augentropfen mal sehen, von den Genetikern empfohlen, kaufen Sie es. Was kann jetzt rauskommen? Wir finden eine Veränderung. Das heißt aber noch lang nicht, dass das jetzt was Schlimmes sein muss. Das kann auch sein, dass das ein Polymorphismus ist in dem Gen. Das sind Spielarten der Natur. Da haben verschiedene Populationen an bestimmten Stellen im Gen eine andere Basis stehen. Das ist schon okay. Wir haben dann Veränderungen, wo wir uns ganz sicher sind, dass sie eine Mutation sind, dass sie die Proteinfunktion beeinträchtigen und eine klinische Relevanz haben. Und wir haben leider auch dazwischen eine Kategorie, die immer kleiner wird von Veränderungen, wo wir es nicht genau sagen können. Ein bisschen wie ein Auto, wo man sagt, man hat einen Defekt, ist jetzt ein Totalschaden oder muss man nur die Scheibenwaschflüssigkeit wechseln. Ja? Also man muss, wenn man einen Defekt hat, mal schauen, was hat er überhaupt für eine Auswirkung. Wenn wir eine Mutation haben, wenn diese Frau eine Veränderung trägt, die die Proteinfunktion beeinträchtigt, reden wir von einem Risiko bei einer Veränderung im BRCA1 von, ich zitiere jetzt eine Publikation, die Publikationen gehen ein bisschen auseinander, aber etwa 85% für Brustkrebs, 53% für Eierstockkrebs, das sind unsere eigenen Zahlen, und auch bei BRCA2 vergleichbares Brustkrebsrisiko wie BRCA1 und etwas niedrigeres Eierstockkrebsrisiko. Dazu kommt noch ein deutlich gesenktes Erkrankungsrisiko dieser Frauen. Unsere eigenen Daten bei BRCA1 haben gezeigt, dass die Hälfte aller Frauen, die erkranken, bis etwa 40 erkrankt sind an Brustkrebs. Das heißt, wir haben Fälle mit 25, mit 27, mit 32 und so weiter. Kurz zur Vererbung dieses Syndroms. Jeder Mensch hat von jedem Gen zwei Kopien. Eine hat er von der Mutter bekommen, eine hat er vom Vater bekommen. Wenn nun eine dieser beiden Kopien von BRCA1 in dem Fall oder BRCA2 zerstört wird durch eine Mutation, dann kommt es zu diesem Syndrom für erblichen Brust- und Eierstockkrebs. Das heißt, wir haben eine autosomal dominante Vererbung. Es reicht aus, wenn eine dieser beiden Kopien verändert ist, mutiert ist, um das erhöhte Risiko zu machen. Hier sehen Sie einen Beispielstammbaum. Wir haben in grün das nicht veränderte Gen, ob es jetzt BRCA1 ist, BRCA2, gibt mittlerweile sogar noch ein paar weitere, aber keines der anderen Gene konnte jemals die Bedeutung erlangen, die BRCA1 und 2 in diesem Syndrom hat. Hier in Rot die veränderte Kopie, das heißt, hier haben wir eine Frau mit einem deutlich erhöhten Brust- und Eierstockkrebsrisiko. Sie hat es an ihre Tochter weiter vererbt, die wiederum dieses hohe Risiko trägt. Sie hat zwei Töchter bekommen, einer hat es vererbt, der andere nicht. Das Risiko ist für jedes einzelne Kind 50-50. Sie hat einen Sohn, dem sie es vererbt hat, ganz wichtig, auch Männer können es weiter vererben. Man sieht es in Männern halt selten, weil die nur ein marginal erhöhtes Risiko für männlichen Brustkrebs, für Prostatakarzinom haben. Aber sie können es weiter vererben an ihre Kinder. Diese Tochter hat Glück gehabt, diese Tochter hat es nicht geerbt, kann somit auch nicht an ihre Kinder weitergeben. Das heißt, diese Kinder, also und auch deren Kindeskinder und so weiter, sind aus dem Schneider. Die haben Glück gehabt, das sind fast die Patienten, für die wir die Testung machen. Weil denen können wir wirklich sagen, sie kommen aus einer furchtbaren Familie, viele sind erkrankt, aber sie haben das nicht. Sie haben dieses hohe Risiko nicht. Hier sehen Sie einen echten Stammbaum von uns, zum Beispiel eine Frau kommt zu uns mit 33 ist sie an Brustkrebs erkrankt, mit 46 an Eierstockkrebs erkrankt, ihre Mutter zweimal rechts erkrankt mit 25 und mit 50, so schauen Familien aus, die zu uns kommen und man sieht dann, wir haben bei ihr eine Mutation gefunden, hier sozusagen durch diesen gelben Punkt dargestellt. Wir haben bei ihrer Tochter eine Mutation gefunden. Ihre Schwester hatte das Glück, sie nicht zu erben und der können wir eben sagen, sie und auch ihre Kinder haben dieses hohe Risiko nicht. Zum Abschluss darf ich Ihnen Sie an diesen Film erinnern, den viele von Ihnen wahrscheinlich kennen. Arnold Schwarzenegger, es ist ein medizinisches Experiment, hat alle guten Gene bekommen bei diesem Experiment. Der Danny DeVito als sein Zwilling hat alle schlechten Gene bekommen. Das heißt, der Arnold Schwarzenegger ist der perfekte, genetisch perfekte Mensch, der Danny DeVito als sein genetisch minderwertiger Bruder sozusagen. Eine Mutationsträgerin von uns hat einmal gesagt, sie fühlt sich wie der Danny DeVito. Sie ist nicht genetisch nicht in Ordnung, sie ist der Abfall. Ich komme direkt vom Bahnhof, gerade von einem Genetikerkongress, und auch dort wurden, nachdem es jetzt immer mehr darum geht, ganze Genome zu untersuchen, wirklich Menschen komplett durchzuuntersuchen. Die Zahlen sagen, dass jeder von uns zwischen 10 und 15 Gene hat, die ihn entweder zu einem Überträger machen oder zu einem Träger einer genetischen Erkrankung. Das heißt, im Endeffekt sind wir alle ein bisschen Danny DeVito und alle aber auch sehr viel Arnold Schwarzenegger. Und nicht jede Mutation, die wir tragen, ist eine schlechte Mutation. Ohne eine Mutation, die meisten von uns tragen, hätte keiner von Ihnen heute einen Kaffee Latte trinken können, einen Joghurt essen können und Sonstiges, weil nur durch eine Mutation im Gen für Laktase vertragen wir überhaupt Laktose im Erwachsenenalter. Also so gesehen sind Sie nicht zu böse auf Ihre Gene. Danke.